In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den Cheftrainer des LASK. Wir sprechen mit Thomas Sageda über die aktuelle Saison. Wie zufrieden ist er mit der Entwicklung seiner Mannschaft? Warum ist Robert Schul einfach nicht zu ersetzen? Und wo landet der LASK am Ende der Saison?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 221.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und freuen uns heute, den Cheftrainer des LASK begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Zeitnehmen, Thomas Sageda.
Danke für die Einladung, grüß euch.
Ja, sehr gerne und ebenfalls heute mit dabei Alfred Tater, der Sky-Experte. Immer herzlich willkommen, servus Alfred.
Hallo Otto und hallo Thomas, ich freue mich sehr auf diese Sendung.
Ja, und dazu darf ich auch noch meinen Kollegen und den für den LASK-Vereins verantwortlichen Sky-Redakteur Roland Streins begrüßen. Servus Roland.
Hallo Otto, hallo in die Runde.
Ja, dann legen wir gleich los. Am vergangenen Sonntag setzte sich der LASK mit 1:0 gegen Austria Klagenfurt durch, holte dadurch den ersten Pflichtspielsieg im Frühjahr. Thomas, wie groß war denn am Ende jetzt ehrlicherweise die Erleichterung über diesen ersten vollen Erfolg im Jahr 2024?
Ja, schon groß. Also da rede ich gar nicht jetzt von mir, wie es mir dabei gegangen ist. Natürlich für einen Trainer ist es einfach auch wichtig, dass du Spiele gewinnst. Aber ich habe das auch in der Mannschaft gesehen, wie für Ballast dann irgendwo abgefallen ist, hat sich dann doch ein bisschen was zusammengestaut, was für, glaube ich, die Spieler dann nicht ganz so leicht ist, auch zu verarbeiten, wo man auch von außen sich schwer tut, dass man wirklich einen Einfluss nimmt und hat man schon die Freude dann in der Kabine gemerkt und auch gleich am Tag, also zwei Tage danach, wo wir das erste Mal uns zum Training wieder getroffen haben, wie die Stimmung war, das war ganz was anderes.
Ja, war natürlich dann auch eine Art mentale Geschichte. Der Kapitän und Unterschiedsspieler Robert Schul, der fehlte am Sonntag weiterhin verletzt. Werden wir auch noch über diese Personalie sprechen. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Wie sehen Sie die erste Spielhälfte im Vergleich zur zweiten? Und den Treffer, den gab es ja nach einer Standardsituation.
In der ersten Halbzeit, es war so, dass ich kann das nur ein bisschen beschreiben, wie ich am Platz unten wahrgenommen habe. Wir haben gewusst, dass Klagenfurt sehr unangenehm zum Bespielen wird. Klagenfurt ist eine Mannschaft, die sehr tief verteidigt, sehr kompakt verteidigt und jeden Ball, den sie gewinnt, jeden Ball, den sie irgendwie festmachen kann, sofort lang spielt in die letzte Linie. Das heißt für uns, oder hat für uns in der Vorbereitung, zu Beginn des Spiels geheißen, dass wir sehr gut oder sehr vorsichtig mit Ballverlusten sein wollten, die Angriffe gut vorbereiten wollten, auch gut abgesichert zu sein. Und das impliziert aber, dass du eine gewisse Geduld brauchst und das Spiel wenig Dynamik am Anfang annimmt. Und dann merkst du auch, wie das Ganze unruhig wird. So in der 20., 25. Minuten habe ich dann gemerkt, da baut sich jetzt gerade was zusammen, gar nicht von dem, was die Leute schreien oder was schrien wird oder rundum passiert, sondern einfach nur, wie atmosphärisch das Ganze gerade ist. Und atmosphärisch das Ganze dann auch in die Mannschaft entwickelt. Und plötzlich sind Fehler passiert, wo du denkst, das gibt's einfach nicht. Das kann einem erwachsenen Profifußballer, der dafür bezahlt kriegt, dass er sich ausschließlich mit dem auseinandersetzt, gar nicht an Fehlern so passieren. Und wie ich in die Halbzeit reingekommen bin, hat man gemerkt einfach, was für ein Druck in der Mannschaft ist. Und Gott sei Dank haben wir dann auch durch eine Standardsituation, was mir ja, wie du oder ihr wisst, ja immer wichtig war, geschafft, dass wir das 1-0 erzielen und plötzlich hast du gemerkt, das sind zwei, drei Aktionen mit Leichtigkeit, ein Riesentorschuss gleich hinten noch und am Schluss vom Spiel war es auch wieder so, dass du gemerkt hast, die Angst jetzt vor dem Gewinnen, die letzten 10 Minuten waren nur mehr passiv verwaltend. Gott sei Dank haben wir es dann drüber gebracht. Ich sag, dass es aus natürlich technisch-taktischer Sicht kein gutes Spiel war, aber aus mentaler Sicht für die Mannschaft eine richtig gute Leistung.
Alfred, du warst ja selbst Cheftrainer. Wie schwierig ist denn solch eine Situation? Da wird die Kritik, ja, vor allem auch dann im Umfeld des LASK, sehr groß, richtet sich dann auch vielleicht gegen den Trainer. Inwiefern war da auch Thomas Sageda jetzt gefordert, auf die Spieler mental einwirken zu können? Wie schwierig ist denn das überhaupt?
Ja, zunächst möchte ich einen Vergleich bringen, um das noch bildhafter darzustellen, alles, was jetzt Thomas gesagt hat. Ich vergleiche den LASK mit einem Stausee. Und dieser Stausee hat eine Schleuse und die ist geschlossen gewesen jetzt im ganzen Frühjahr. Aber das Wasser von oben, dieser sogenannte Druck, von dem er gesprochen hat, den sich die Mannschaft selber gemacht hat, den die Medien gemacht haben, die Funktionäre vielleicht Also alle Beteiligten der LASK-Familie, da ist immer mehr Wasser in diesen Stausee geronnen und das ist wie eine Welle gegen diese Öffnung, gegen diese Schleuse, immer wieder gebrandet. Und wieder kein Erfolgserlebnis im Sinne von Sieg. Und jetzt ist das Wasser schon so hoch praktisch, dass schon fast der Stausee überschwappt. Also es musste die Schleuse geöffnet werden, um einen normalen weiteren Vorgang für den LASK aufrechtzuerhalten. Und das ist geschehen gegen einen extrem schwierigen Gegner. Ich finde, dass Austria Klagenfurt in der Lage, wo der LASK sich gerade befunden hat, der schwerste Gegner überhaupt war, gegen den man zu spielen hatte, weil wir kennen Peter Backholt und sein Team. Gegen die zu spielen, da würde sogar Liverpool sagen, ich mag nicht. Daher, dieser Sieg ist mit der Schleusenöffnung jetzt etwas, was beim LASK fast gefährlich werden könnte für die anderen Beteiligten. Und da nehme ich jetzt also, Sturm, es eventuell Sturm zum Beispiel ins Niveau, ins Boot. Wenn der LASK jetzt diese offene Schleuse und den Durchfluss aufrechterhält, überschwemmt er vielleicht noch die Liga.
Ja, also eventuell ein Dosenöffner, wenn ich das richtig verstehe.
Nein, die Dosen lassen wir dort, wo sie hingehören, im Kühlschrank.
Ja gut, wenn wir sie aufmachen, dann sind sie hoffentlich auch sehr angenehm zu trinken. Roland, du bist ja auch sehr nah dran am LASK natürlich. Jetzt hat es Thomas Sageda schon gesagt, von außen kommt dann auch sehr viel Druck. Die Fans, die Stimmung ist derzeit, wie soll ich sagen, nicht gerade die beste. Was sind denn so die großen Kritikpunkte, die da immer wieder genannt werden? Und wie siehst du die derzeitige Situation beim LASK?
Ja, ich denke, der Sieg jetzt am Wochenende war natürlich Gold ist wert nach den letzten Runden, wo man 5 Runden in Folge nicht einmal ein Tor erzielen konnte. Das Skurrile an der Gesamtsituation ist ja, dass man dennoch Dritter ist in der Tabelle. Ja, du hast Punkteteilung, es schiebt sich alles ganz eng zusammen, du gewinnst nicht und bist Dritter. Und das hat so ein bisschen für Beruhigung gesorgt und ich glaube, dass dieser Sieg jetzt am Wochenende enorm wichtig war. Also nicht nur für Mannschaft, sondern auch für Trainer und Umfeld, weil du kriegst dadurch ein bisschen Luft, spielst am Wochenende gegen Sturm Graz, da kann man jetzt zumindest einmal keinen hohen Sieg erwarten. Aber das ist im Grunde schon irgendwo der Kritikpunkt, vor allem des Umfelds, dass das halt kein Zauberfußball ist, dass viel Verunsicherung ist, dass am Spielfeld wenig gelingt, dass du diese Typen am Spielfeld, wenn der Robert Schul nicht da ist, einfach vermisst, die das Spiel an sich reißen, denen auch was gelingt, die aktiv den Ball fordern. Das sind so irgendwo die Kritikpunkte. Ist aber auch dem geschuldet, dass zu Beginn der Saison die Erwartungshaltung aus meiner Sicht viel zu hoch war. Und an dem zerschellt der LASK regelmäßig an dieser Erwartungshaltung, die seit Saisonbeginn geherrscht hat.
Aber ich finde es ganz spannend, weil du das gesagt hast, der LASK ist seit, wenn ich das richtig jetzt herausgerechnet habe, seit dem 6. Spieltag auf Rang 3 durchgehend zu finden. Das sei an dieser Stelle auch erwähnt. Thomas, wie schwierig ist denn die Situation dann für Sie auch als Trainer? Die Kritik wird immer lauter. Wie lassen Sie das Ganze an sich heran? Beziehungsweise fokussiert man sich dann einfach auf die eigenen Stärken? Können Sie das überhaupt ausblenden, diese Kritik von außen?
Ja, mittlerweile schon. Ich bin ja, auch was das betrifft, doch ein paar Jahre dabei und hab dieses Spiel, das du als Trainer mitspielen musst, und das spielt jeder, außer du bist nur erfolgreich, ja, kennengelernt. Ich habe es auch ein paar Jahre miterlebt, was du zurückerinnerst, in dem ersten Jahr, wo der Oliver Glasner in Ried war, wo ich als Assistenztrainer war, was da medial abgegangen ist und mit die Fans, das übersteigt das sogar das jetzt, was bei uns ist. Also es ist einfach so, dass du als Trainer in Kritik bist. An mich selber lasse ich wenig ran. Ich glaube, dass ich viele Leute in meinem Umfeld habe, die mich gut beraten oder die mir irgendwo eine Meinung geben, Rückmeldungen geben, wo ich klar bin für mich. Und ich glaube, dass wir so, oder speziell letztendlich ich, ein relativ klares Bild von der Situation habe. Und natürlich, wenn du an einer Fremdbeurteilung bist oder Beobachtung bist, du hast ja nie alle Informationen, die habe leider nur ich, aber ich für mich bin mir klar. Und nachdem ich ja eigentlich auch sehr schnell beim LASK in Kritik geraten bin, nämlich seit dem ersten Tag, was soll ich machen? Ich habe es nur lustig gefunden letztes Mal, ich hätte jetzt gerade nebenbei gesucht, nicht, du bist mir 2 Sekunden zuvor gekommen. Es hat letztes Mal im Internet einen Artikel gegeben, den habe ich sehr gut gefunden. Da ist um die Analyse des Grunddurchgangs gegangen, aus sportlicher Sicht, mit der Anzahl der Mannschaften, die meisten Ballgewinne haben. Was ja irgendwo Teil, sage ich mal, der Ideen von Sturm Graz, Red Bull und uns ist, ja. Und den haben wir durchgelesen und am Ende des Artikels gibt's dann einen Link zu einem weiteren Artikel, da steht immer das gleiche Fazit beim LASK, heißt der Artikel. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wer den populiert, euch finden sehe ich ja noch. Dann klicke ich drauf, steht da, Wahnsinn, Spiel, was furchtbar, eine Mannschaft nicht zu identifizieren, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht und bla bla bla. Lauter Sammelsurium an irgendwelche Kritik am Verein und den Spielern und natürlich am Trainer. Und erst an der dritten Seite bin ich dann drauf gekommen, du geht's gar nicht um mich. Das ist ein Jahr zuvor, oder das ist vor 2 Jahren geschrieben worden, das Ganze. Gäbe es auch dieselben Kritikpunkte, es wird nicht mutig genug, offensiv genug gespielt. Im Herbst haben wir, meiner Meinung nach, als Trainer einen guten Herbst gespielt. Da war die Quintessenz, wir spielen nicht gut genug. So, von dem, dann haben wir im Winter versucht, Anpassungen in die Richtung zu machen. Was hingeführt hat, hat man dann eh gesehen. Jetzt ist es, jetzt gewinnen wir gegen Klagenfurt, mit keinem guten Spiel, keine Frage, jetzt haben wir nicht gut genug gespielt. Wir haben gegen Salzburg im Cup ein Spiel gehabt, wo meiner Meinung nach wir besser waren, wo wir das Cup-Spiel gewinnen können, nicht gewonnen. Und natürlich, es ist immer diese Kritik da. Und mir als Trainer, irgendwann kann man es dann einschätzen, glaube ich.
Ja, kann mich auch erinnern, die 0-1 Heimniederlage gegen die Salzburger dann in der Liga. Da gab es ja die Verletzung von Robert Schul. Das war auch eine richtig starke Leistung. Alfred, wie schwierig ist es denn für Thomas Sageda beim LASK, die Mannschaft dann auch spielerisch weiterzuentwickeln? Robert Schul haben wir jetzt schon gehört. Offensivsäule fehlt weiterhin. Verletzt, war auch das eine oder andere Mal gesperrt. Dazu kommt dann noch ein Renner zum Beispiel, der war links hinten jahrelang gesetzt auf der Außenbahn, Schienenspieler, wie auch immer, ich sag das gar nicht, diesen Ausdruck. Aber wie schwierig ist es denn, überhaupt die Mannschaft dann spielerisch auch weiterzuentwickeln, wenn da immer wieder wichtige Leute ausfallen?
Wenn du kurz erlaubst, möchte ich auf etwas zurückgreifen. Das kennst du schon, dieses Drei-Ebenen-Modell.
Das erlaube ich nicht immer, Alfred.
Ja, für Spieler, das gilt ja analog auch für Trainer. Ich noch einmal kurz, und damit ich dann auf Thomas Sageda eingehe, was seine Aufgabe mit dem LASK ist aus meiner Sicht. Also die unterste Ebene, die Werkzeugebene, beinhaltet die Art und Weise, wie ein Training durchgeführt wird, wie es geplant wird etc. Alles, was mit Training bzw. Spielplan zu tun hat, also Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Die Werkzeugebene des Trainers ist also einmal die sachliche Ebene des Fußballs, ein Team darauf vorzubereiten für das nächste Spiel oder für die Trainings. Die Ebene drüber ist die Verhaltensebene. Das heißt also, wie coacht der Trainer sein Team? Wie verhält er sich während einem Spiel und auch während einem Training mit Informationsgabe an Spieler etc. etc.? Also das ganze Coaching-Paket. Und das dritte ist das die Persönlichkeitsebene oder Steuerungsebene. Und da kommen wir zu dem Punkt, den wir gerade besprochen haben mit der Kritik. Als Trainer bist du als Persönlichkeit immer Kritik ausgesetzt und wie stark deine eigene Persönlichkeit allerdings ist, hängt eben auch von dir und von deiner persönlichen Entwicklung ab und ist eine Reaktion dann auch möglich auf die Kritik, die einprasselt von außen. Ich erinnere jetzt an Guardiola unlängst oder Klopp, die in England auf kritische Fragen oder dumme Fragen sehr konkret und sehr bissig waren, qua ihrer Persönlichkeit. Sie können also gut einschätzen, was ist eine sachliche Kritik und was ist eine emotionale Kritik aufgrund von Zu- oder Ablehnung für einen Verein. Ja, das gibt's ja auch innerhalb der Kritiker, dass man jemanden nicht mag oder und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Persönlichkeitsebene, und da ist der Thomas sicherlich, und das habe ich herausgehört, schon so weit, dass er unterscheiden kann zwischen sachlicher und zwischen nicht sachlicher Kritik. Und jetzt, um auf deine Frage einzugehen, was sollte er tun, um den LASK, wie du sagst, weiterzuentwickeln? Da fällt mir sofort auf, es gibt einen Riesenspagat. Der linke Fuß, der weit nach links geht, ist Platzierung muss man holen, um sich für internationale Bewerbe zu qualifizieren. Der rechte Fuß, der auf der anderen Seite eben, und der Spagat ist, du hast extrem viele junge Spieler dabei, die jetzt gerade erst dabei sind, im Profifußball permanent Leistungen bringen zu müssen und Das können sie nicht immer schaffen. Ich nenne da Bar, ich nenne da Bello, ich nenne da Usor. Und da gibt es eine breite Palette an Jungen, Talovero.
Vergiss nicht auf Elias Havel.
Havel, genau. Also einige Spieler, die jetzt erst richtig wachsen müssen in diesem Konzert mit den Großen des österreichischen Fußballs. Die gelten ja momentan nur Salzburg und Sturm, wenn man das so von außen betrachtet. Daher sein Problem, unter Anführungszeichen, ist, Resultate zu liefern, aber die Spieler auf das nächsthöhere Niveau zu heben. Und ich sage nicht entwickeln, sondern dass die Spieler lernen. Weil lernen heißt, eine neue Systemebene zu erklimmen, während Entwicklung bedeutet, auf derselben Systemebene zu bleiben, aber nur eben entwickelt. Nicht mehr kompliziert und nicht mehr verwoben.
Wunderbar zusammengefasst, dann fragen wir Thomas Sageda gleich, ist das das Schwierigste, diesen Spagat zu schaffen? Die Ergebnisse müssen passen. Das Ziel ist ja ganz klar, sich fürs internationale Geschäft zu entwickeln. Sie haben auch schon gemeint, ja, im Sommer hat sich zwar einiges getan im Kader, vielleicht war die Erwartungshaltung aber wirklich zu groß beim einen oder anderen, vielleicht auch vereinsintern. Also ist das das Schwierigste, diesen Spagat zwischen Ergebnis und, ich nenne es trotzdem, spielerische Weiterentwicklung zu schaffen?
Ich finde es nicht so schwierig. Ich finde, es ist halt immer sehr ein Nebel, was spielerische Weiterentwicklung bedeutet.
Ja, richtig. Haben wir hier auch schon oft diskutiert.
Diese rein subjektive Wahrnehmung vom Fußball, wie du oder die Einzelpersonen Fußball als gut wahrnimmt. Wenn deine Idee ist, dass du über viel Ballbesitzphasen kommen willst in der Ebene 1 viel Ballbesitz haben willst und dich darüber definierst, ist das was anderes. Wenn ich darüber sage, wir sind eine Mannschaft, die erzwingen mittlerweile sogar statistisch bewiesen die meisten Ballgewinne hoch und im Mitteldrittel und ich hätte gern, dass wir diese Ballgewinne besser ausspielen, ja, ob das wem gefällt oder nicht, aber wenn wir die Chance von Moses Uso direkt nach dem Tor, das wir erzielen, anschauen, ist das für mich ein super gespielter Angriff. Ist halt nur meine Welt so und ja, das sieht halt jeder ein bisschen anders. Das ist auch gut so im Fußball. Ich glaube, einfach was jetzt wieder von der Fremdwahrnehmung, was natürlich dich oder euch betrifft, der Trainer, Wahrnehmung als Trainer, ist natürlich das Jahr für uns ja nicht ein Jahr, was du sagen kannst, von Sommer weg bis jetzt, ja, dann ist es einmal lockerflockig gelaufen und jetzt sind halt die Ergebnisse nicht da. Ich finde ja nur mehr, dass wir bis im Winter einen sehr, sehr guten Herbst gespielt haben. Es war dann auch notwendig, dass wir gewisse Anpassungen letztendlich aus Vereinssicht und artikuliert durch den Geschäftsführersport am Transfermarkt tätigen. Es gibt natürlich auch irgendwo das andere Interesse, dass junge Spieler irgendwo bei uns entwickelt werden und die Chance kriegen zu spielen. Und das kennen sie sich halt letztendlich nur dann, wenn sie irgendwo die Möglichkeit auch haben zu spielen und Fehler zu machen, weil die gehören zu dem Lernprozess zweifelsfrei dazu. Und ich glaube, dass einfach für uns dann seit dem Winter weg schon viel passiert ist, das du als Trainer nicht unbedingt wünscht. Weil mit dem Ausfall von doch in unserer Mannschaft einer Größe, aber jetzt nicht nur sportlich, sondern menschlich, wie Robert Schul, das ist jetzt nicht was wir für das LASK so einfach kompensieren können. Weil bei uns nicht drei Robert Schulz hinten nachstehen und sagen, so, jetzt bin ich endlich hier dran. Nein. Und dasselbe ist ja beim Ivan, der sich ja dann auch verletzt hat.
Ljubic.
Ivan Ljubic, ja, danke. Und da sind natürlich Sachen dazugekommen, wo was jetzt nicht hundertprozentig das ist, was man denkt, das hilft mir jetzt, dass man dann auch sportlich on Top-Level performen können. Und das muss man ganz ehrlich sagen, machen wir momentan nicht.
Ja, Roland, das ist ja so die Frage auch von außen. Sehr oft hört man, wer soll denn die Tore schießen beim LASK, wenn Robert Schul fehlt? Der hat 9-mal in dieser Saison getroffen, ist der beste Scorer, der Oberösterreicher. Warum tut sich der LASK ohne Robert Schul so schwer? Und das muss man ja alles richtig einschätzen. Robert Schul, der war in der Hinrunde, also praktisch im Herbst, für viele der beste Spieler in der österreichischen Bundesliga.
Ja, zu Recht. Und warum das so ist, Otto, glaube ich, ist relativ einfach erklärt, weil vor dem Tor die Qualität fehlt. Grundsätzlich, wer soll die Tore schießen, wenn nicht Robert Schul? Es ist 9 anderen Feldspielern erlaubt, das zu tun. Und skurrilerweise trifft dann genau Felix Luckeneder aus einem Standard, wo der LASK ja erwiesenermaßen in dieser Saison standardmäßig nur wenig performt hat. Es ist genau ein Verteidiger, der nicht gesetzt ist, der so ein Standard ein wichtiges Tor erzielt. Der Thomas hat gesagt, im Winter hat man ein bisschen nachjustiert. Also am Transfermarkt hat sich das in der Offensive zumindest nicht niedergeschlagen. Weil wenn man jetzt junge Spieler entwickeln will und schaut, welche jungen Spieler sind im Sommer zum LAS kommen oder im Winter, dann ist jetzt die Ausbeute eher überschaubar. Ja, weil wenn man es jetzt durchgeht von den Offensivkräften, hast du jetzt einen Mustafa, der kein Tor gemacht hat, aber einen Assist, dann muss er Kone, mittlerweile eh nicht mehr dort, aber mit einem Assist und kein Tor in der Liga. Moses Usor, zwei Tore, kein Assist. Lenny Pintor, der Nakamura-Nachfolger, mit keinem Tor und ein Assist. Dann hast du den Eli Havel, den nehme ich ein bisschen aus. Der ist 20 Jahre, ist jetzt die erste Saison mit dabei in einer erwachsenen Profimannschaft, aber mit zwei Toren, einem Assist bei relativ wenig Spielzeit. Also da habe ich wirklich Hoffnung, dass das was werden könnte jetzt aus LASK Sicht. Also da sind jetzt viele Namen, aber wenig Zählbares am Feld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt die Strategie ist, analog zu Salzburg Sturm oder auch LASK, wie es in früheren Jahren war, junge Spieler zu holen, zu entwickeln und im besten Fall teuer weiter zu verkaufen, dann fällt mir im Moment da ein bisschen die Fantasie, wer das sein soll, aus dem Kader, der aktuell da so angestellt worden ist. Und was hat man jetzt im Winter dann in der Offensive? Man hat Lukas Kopado geholt, bei allem Respekt von der bayerischen Regionalliga. Also auch er wird ein bisschen Zeit brauchen und insofern beneidet den Thomas Sageda jetzt nicht. Gerade wenn man die Gesamtsituation mit Ausfall von Robert Schuller noch hernimmt, wer soll in den seine Fußstapfen treten? Schwierige Situation.
Gut, ich glaube, Sascha Horvath hat eine gute Leistung gegen die Klagenfurter gezeigt, war bei allen wichtigen offensiven Aktionen mit dabei. Also das wäre schon so einer, glaube ich, Thomas, der da dann schon die kreativen Momente reinbekommt. Ich weiß jetzt schon auch, dass sie ihren Spielern, vor allem den Offensiven, nicht die Qualität absprechen werden. Aber anders gefragt, ist der Qualitätsunterschied ganz einfach zu groß zwischen Robert Schul und, jetzt haben wir eh schon ein paar Namen gehört, was sagen Sie zu diesen ganzen statistischen Werten? Ist ja immer so einfach für uns von außen betrachtet.
Ja, ich glaube, zuerst einmal fangen wir mal das ganze Spiel beim Robert Schul an. Und ich finde es dann hin und wieder amüsant, wie dieses Hiersein oder Nicht-Hiersein vom Robert Schul dann mittlerweile jede Woche pro Woche so eine coole neue Geschichte ist. Ist er hier oder nicht? Ja, ich glaube, weiß nicht, Fredl, du bist ja auch lang genug dabei. Also es gibt ja in jeder Mannschaft, außer ich kenne mich im Fußball nicht aus, einen Offensivspieler, der offensichtlich dafür erkannt wird, dass er an Toren und Assists gemessen wird. Also ansonsten verstehe ich die letzten Transferfenster von Bayern München von der Premier League nicht. Also wenn irgendeiner das noch nicht checkt hat, dass es schon vorne wichtig ist, dass du eine gewisse Manpower dazu hast, die auf dem Niveau auch Tore erzielt, dann hat er den Sport nicht verstanden. Und ich glaube, die Kombination bisher, dass die jungen Spieler, die ja jetzt auch aufgezählt worden, wo es dann nur wo ich noch einen Nebensatz dazu sagen muss, den muss ich mir jetzt aufschreiben, sonst vergiss ich. Wo die jungen Spieler sich festhalten können, das kann schon funktionieren, das hat auch gut funktioniert. Jetzt aber natürlich, wo dieser Spieler irgendwo am Feld fehlt, merkt man, dass er ihnen fehlt. Und glaube ich, jetzt ist es genau der Punkt, das habe ich letztes Mal zu unseren Offensiven gesagt, dass für sie sogar eine Riesenchance ist, in der persönlichen Entwicklung, dass sie in eine Rolle schlüpfen, wo sie da mehr Verantwortung übernehmen. Und mehr Verantwortung meine ich ganz konkret, der Robert, wenn er am Feld ist, dirigiert ja die Offensive wie ein Trainer am Platz. Und ich glaube, das ist nicht da und deswegen müssen die Spieler jetzt sich nur mehr damit auseinandersetzen und selber versuchen, das hinzubringen. Und ja, was ich sagen wollte, die du aufgezählt hast, das ist ja mittlerweile auch offensichtlich, glaube ich, da kann man ein wenig dagegen sagen. Man muss natürlich auch dazu sagen, der eine oder andere, der da aufgezählt wurde, das kommt natürlich nur aus einer Verletzung oder ist im Sommer auch aus einer Verletzung gekommen, wie der Ebrahima damals oder wie der Lenny Pintor, wo man auch nicht davon ausgehen hat können, oder der Moussa Kone, dass das vom ersten Tag alles klappen wird.
Ja, und ein Elias Havel, das ist, glaube ich, der war beim Bundesheer dann zu Beginn des Jahres und war dann auch angeschlagen beziehungsweise krank. Also da hat es auch ein paar Sachen gegeben, dass er nicht ganz fit war beziehungsweise auch nicht beim Training dabei sein konnte. Alfred, wie siehst du jetzt diese fast schon leidige Diskussion? Was ist der LASK ohne Robert Schulwert? Verfügt das Team überhaupt über die nötige Qualität dann in der Offensive? Wer soll die Tore schießen? Wie siehst du diese ganze Diskussion? Fehlt dem LASK vorne an der notwendigen Qualität, wenn Robert Schulwert nicht dabei ist?
Ich übersetze Qualität zunächst. Qualität heißt Können. Weil immer nur Qualität, Qualität, aber in Wirklichkeit geht es um das Können eines Spielers. So.
Effizienz und vor dem gegnerischen Tor, Abschlussstärke.
Ja, ja, aber ich bin auf einen anderen Trip geraten. Oh, nämlich,
bin sehr gespannt.
International, aber auch national ist es so, dass es eine ganz dünne Schicht von Spielern gibt, die den Unterschied ausmachen. Ja, wie du weißt, Gregory Bateson hat ein sehr schönes Bild einmal formuliert, in seinem Buch Ökologie des Geistes, wo er geschrieben hat, Information ist ein Unterschied, der den Unterschied ausmacht. So gesehen ist Robert Schul der Unterschied beim LASK, der den Unterschied ausmacht. Mbappé, der Unterschied, der für Paris Saint-Germain den Unterschied ausmacht. Harry Kane und so weiter, Erling Haaland. Das heißt, eine dünne Schicht von Spielern, die darüber entscheiden, ob ein Team erfolgreich ist oder nicht. Weil nämlich der große Stock von Spielern, mehr oder weniger das gleiche Können haben weltweit. Und es völlig wurscht ist, ob der beim Club A oder B spielt oder beim Club C oder D. Sie fallen nicht auf. Sie sind kein Informationsgeber. Sie sind nicht der rote Punkt im schwarz-weißen Rauschen. Weil nur der rote Punkt ist ein Unterschied, der den Unterschied ausmacht. Daher passen wir zusammen. Wir brauchen gar nicht lamentieren im Sinne von Robert Schul, vom LASK, dass der LASK zu sehr abhängig ist von ihm. Nein, wir sollen sagen, Gott sei Dank haben sie ihn. Genauso gilt es mit Harry Kane bei Bayern und Erling Haaland bei Manchester City. Und du kannst Guardiola stellen zu Amstetten, es wird wurscht sein.
Wäre aber auch interessant, ein Pep Guardiola beim SKU Amstetten an der Seitenlinie als Cheftrainer. Aber die Frage, die sich halt viele Fans auch weiterhin stellen, vor allem die des LASK, Thomas, wann dürfen Sie mit der Rückkehr von Robert Schul rechnen? Wie geht's dem Offensivspieler, wie geht's seinem Knie?
Ich kann euch das bei bestem Willen nicht sagen. Es ist so, dass unser medizinisches Team da dahinter hängt und wir Tag für Tag schauen, wie es ihm geht. Es ist für mich da einfach wichtig, dass er mir immer wieder selber eine Rückmeldung gibt, wie es ihm geht dabei. Ich kann es nicht sagen, wirklich nicht.
Ja, wir hoffen aber natürlich, dass er in Bälde wieder auf das Feld aktiv zurückkehren kann. Und jetzt haben wir schon gehört, nächste Runde geht es am Sonntag auswärts gegen Sturm Graz. Da gab es in der zweiten Runde eine 0-2 Auswärtsniederlage zu Hause. Gab es aber für den LASK einen 3-1 Heimerfolg. Was sind Ihre Erwartungen an dieses Spiel, Thomas?
Ja, ich glaube, Sturm Graz ist eine Mannschaft, deren Spielstil ja völlig bekannt ist. Wieder, es wird komplett anders Spiel werden, als jetzt Frankfurt war. Das Spiel ist meiner Meinung nach immer so in den, wie nennt man das, Fredl, korrigiere mich, wenn ich inhaltlich das falsch wiedergebe, aber in den chaotischen Phasen des Spiels oft entschieden wird, wo du Momente hast, wo es gerade ein Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn war und wer dann diese Duelle, Zweikämpfe oder die Drucksituationen besser auflöst, kann das Spiel gewinnen. Es ist dann uns beim Heimspiel speziell gut gelungen. Ja, momentan glaube ich, ist es so, dass uns sicher dass der Favorit aktuell klar ist, das muss man fairerweise oder ehrlicherweise sagen. Wir aber schon mit dem Selbstvertrauen, das wir jetzt aus dem Heimspiel haben, hinfahren und schauen wir es, wollen einfach, dass wir wieder gute Leistung haben und kämpfen darum, dass wir vielleicht irgendwie Punkte mitnehmen.
Roland, der LASK ist bei Sturm Graz klar in der Außenseiterrolle, ist das so auch für dich korrekt ausgedrückt, beziehungsweise was darf sich das Team bei Sturm Graz erhoffen? Wird eine schwierige Aufgabe.
Eine Überraschung kann man sich erhoffen. Es ist aus meiner Sicht alles richtig gesagt. Ich habe am Wochenende das Spiel Sturm gegen Salzburg produzieren dürfen für Sky. Und es war genauso eine müde Partie, die durch chaotische Situationen dann letzten Endes entschieden wurde. Und da hat halt Salzburg mit Fernando ein paar Sitze vergeben und Sturm hat halt getroffen. Und das wird auch am Wochenende wieder ausschlaggebend sein, wer macht die Knepf, wie in jedem Fußballspiel. Und es ist klar, welches Spiel uns erwartet. Das wird jetzt nicht das Spiel mit den großen Ballstaffetten sein. Das wird ein Hin- und Hergepresse werden. Und insofern ist alles offen. Last ist, finde ich, sportlich natürlich Außenseiter, aber in der weitaus besseren Situation. Jetzt muss man mal warten, wie Sturm im Cup performt, Unruhe mit gesperrten Spielern, man fühlt sich ungerecht behandelt. Der LASK hat dort nichts zu verlieren, hat jetzt die Erfahrungsreferenz eines Sieges nach längerem wieder mal. Das erste Mal in dem Kalenderjahr, korrekterweise, dass man gewinnen hat können. Und darum sehe ich die Chancen für den LASK mehr als durchaus gegeben.
Alfred, jetzt haben wir schon sehr viel gehört. Wie viel Chaos wird da wieder vorhanden sein bei diesem Aufeinandertreffen? Intensität sagen ja auch viele, aber jetzt zusammengefasst, der LASK, der Außenseiter, kann aber dort in dieser Rolle dann auch nur positiv überraschen.
Otto, das, was du jetzt ansprichst, tut mir ein wenig im Herzen weh, nämlich
oh, weh.
Doch der Ausdruck Chaos. Ich glaube, wenige Leute
haben... Ich habe das nur wiedergegeben, was gesagt wurde.
Ich habe dich nicht jetzt ans Kreuz genagelt, sondern der Ausdruck Chaos ist völlig falsch. Weil Chaos würde ja bedeuten, dass die Entropie maximal ist. Und das ist ja nur, der Mensch ist ja nur in einem in der Lage, nämlich Strukturen zu erkennen. Ein Chaos kann er gar nicht erkennen. Anders ausgedrückt, es gibt kein Chaos. Es ist nur minimale Struktur drinnen, aber nicht Chaos. Chaos ist nicht existent, außer in der Sekunde vor dem Urknall.
Unglaublich.
Zehntelsekunde oder Tausendstelsekunde oder Milliarden Jahre. Ist ja wurscht. Das heißt, Chaos existiert ja nicht in Wirklichkeit. Das ist nur ein Hilfsbegriff aus der Physik, um den Mangel an Einsicht oder der eigenen Erkenntnis von Strukturen begegnen zu dürfen. Daher, es gibt kein Chaos in einem Fußballspiel. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, ich erwarte kein Chaos am Sonntag bei Sturm gegen LASK.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und die, ja bitte Thomas.
Sind wir fertig oder darf man da noch drauf reagieren?
Natürlich dürfen Sie drauf reagieren, immer, es ist ja spannend.
Ich habe das vom ersten, wie es gesagt, da habe ich dir dann deiner Körpersprache angesehen, dass dich der Begriff stört. Ich glaube, du hast das so auf den Punkt gebracht, wie man jetzt, oder die Zuhörer verstehen, was ich damit gemeint habe. Aber trotzdem muss man, wenn du sagst, es gibt ja kein Chaos, stoßt du das die ganze Systemtheorie über den Haufen, wo ja dann für Lernmethoden, differenzielles Lernen und so weiter abgeleitet ist, die ja die Basis haben, dass es ein Chaos geben muss.
Nein, weil Lernen bedeutet schon Strukturen zu besitzen, die ja nicht chaotisch sind, also Nervensysteme. Da ist höchste Informationsgehalt drinnen und Wahrnehmung passiert ja schon. Das sind a priori, da kannst du gar nichts machen dafür.
Ja, wir müssen wieder nach dem Pflege. Aber Fredl, wenn du jetzt die Systemtheorie leitet sich ja davon ab, wenn du jetzt ein Beispiel, das wird ja einmal hergenommen dafür, wenn du einen Wassertopf nimmst, bei dir zu Hause auf die Kochplatten stößt, dann ist das System geordnet. Wenn du jetzt die Kochplatten auftrast, dann fangen die ganzen Teilchen auf molekularer Ebene an, das Kreuz zu schießen. Das ist Chaos.
Nein, das ist kein Chaos.
Gut. Das ist eine Minimalstruktur laut Fredelsdiffin und somit zählt meine Wortmeldung von vorher mit chaotischem Spiel zurück.
Ja, sehr brav, Roland, das gefällt mir.
Es wird ein minimal strukturiertes Spiel, bei dem die gewinnen, die Knöpfe machen.
Super zusammengefasst.
Fassen wir das so zusammen, so einfach kann auch Fußball in der Theorie sein. Und nicht in der Theorie, sondern in der Praxis, haben wir auch schon gehört, liegt der LASK weiterhin auf Rang 3 in der Tabelle. Jetzt sprechen dann sehr viele über die erwartbaren Ziele bzw. die Festsetzung, wo möchte der Verein hin. Ist das für Sie gerade, Thomas, die richtige Positionierung in der Tabelle? Sagen Sie, genau dort gehören wir hin. Das zeigt auch unsere Kaderstärke wieder. Rang 3 in der Tabelle?
Aktuell ja. Aktuell ja. Ich würde natürlich, wenn es um Zielsetzungen geht, das habe ich auch schon ein paar Mal, Fredl wird mir gleich wieder schimpfen, ich mag es nicht. Für mich ist das sowas typisch mitteleuropäisch und deutsch, wenn man sagt, man hat ein Ziel und genau das reicht, das kommt dann eh immer anders. Da gibt's, Fredl, wie heißt das Sprichwort? Der Mensch setzt sich Ziele und Gott lacht darüber oder so ähnlich.
Also ich glaube, das heißt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen oder Zielen.
Ja, genau. Dankeschön. Ja.
Wahnsinn.
Also, Ich hab immer versucht, in der Argument oder bei uns eher da in dem Begriff der Träume zu arbeiten, weil man einfach merkt, dass der Verein ein Potenzial hat, dass wir auch über unseren jetzigen CEO einen Mensch haben, der da was bewegen will, der was sich selber da was vorgenommen hat, aber das zu formulieren, das ist doch schwer. Für mich war es einfach nur wichtig als Trainer, dass wir international ordentliche Spiele anbieten. Ich glaube, das ist uns mehr und besser gelungen. Das eine oder andere Spiel, das wir gehabt haben, war schon so, dass es, glaube ich, die Leute auch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Heimspiel Liverpool, obwohl es auch nicht gut war. Aber trotzdem war es spannend. Für mich ist wichtig, dass wir schon in dem Bereich in der Tabelle uns finden, wo wir jetzt sind. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir nächstes Jahr international spielen könnten, auch aus verschiedenen Gründen natürlich. Und für mich ist auch wichtig, dass man trotzdem der Verrolle das vorher sehr eindrucksvoll aufgezählt hat, welche Transfers bei uns noch nicht so eingeschlagen haben, auch trotzdem Spieler haben, die wir lernen und entwickeln.
Danke.
weil wir zum Beispiel schon auch immer wieder vergessen, dass man Tobias Laval erwähnen, den Jungwirt Polster, die beide im Nationalteam sind, der Eli Havel, der im Debüt gehabt hat im 21er Nationalteam, oder Debüt war dabei, sagen wir so, der Marin, der im U21er Nationalteam ist, dort regelmäßig trifft. Dann haben wir noch den Maxi Taloverov, der sich qualifiziert hat, jetzt, den habt ihr letztes Mal mitbekommen, Andrade, der eingeschlagen ist, oder sehr, sehr gute Saison spielt und in Panama spielt, und irgendwen habe ich jetzt noch vergessen. Taloverov habe ich
George gesagt. George Bello.
Berisha ist ja auch beim Nationalteam.
Berisha, danke, ganz genau. George Bello, ja. Leider nein. Der Valon Berisha ist im kosovarischen Nationalteam. Ja. Und ich glaube, das ist schon irgendwo eine kleine Auszeichnung für uns.
Oder ja, Marin Ljubicic, genau, haben Sie gesagt, U21 Nationalteamspieler von Kroatien, und Tobias Laval, also da fällt mir dann sofort ein, diese wirkliche überragende Parade gegen Sinan Kavajner, denn da hätten die Klagenfurter ja 1-0 in Führung gehen können. Spielt wirklich eine überragende Saison der Torhüter des LASK. Jetzt haben Sie auch schon gesagt, Thomas, der CEO, also eine Personalie, mit der Erfolg der vergangenen Jahre beim LASK ganz klar verbunden ist, das ist und bleibt der Geschäftsführer Sigmund Gruber. Er hat auch immer wieder Ihnen den Rücken gestärkt in den Interviews, hat gesagt, ja, ich weiß nicht, warum es hier so viel Aufregung gibt. Das Ziel ist internationales Geschäft bzw. die Qualifikation dafür. Da liegen wir derzeit genau richtig. Wie angenehm, aber auch beziehungsweise schwierig kann es manchmal sein, unter ihm zu arbeiten, unter Sigmund Gruber?
Für mich als Trainer ist es gerade jetzt in meiner ersten Trainerstation, glaube ich, das Beste, was mir passiert, also der ersten Trainerstation in der Bundesliga, das Beste, was mir passieren hat können. Ich habe neben mir einen Partner, der was erreichen will, der was will, wo er viel von den Dingen, die öffentlich immer wieder von unseren Beobachtern uns zugeschrieben werden, wie zum Beispiel, dass er selber die Aufstellung macht und so weiter, das stimmt nicht. Er mischt sich in die sportlichen Belange nicht ein. Das ist eine große Stärke von ihm, finde ich, dass er genau weiß, wo seine Kompetenz, die meiner Meinung nach, auch was man im Stadion der Raiffeisen Arena sieht, enorm ist, beginnt und wo sie aufhört. Ich habe aber auch einen sehr kritischen LASK-Fan neben mir, das muss ich auch sagen, der mitgenommen werden will. Also es ist schon so, dass wir uns auch mit dem Geschäftsführer Sport und auch mit dem technischen Direktor Andi Wieland regelmäßig austauschen. Ich bei dieser Zusammenarbeit sehr transparent bin. Ich habe nichts zu verheimlichen. Ich kann sagen, was wir trainieren, warum wir was trainieren, warum ich welche Aufstellung mache, warum ich sie nicht mache, warum ein Spieler gerade vorne ist und nicht. Da wird man auch nicht reingeredet. Aber ich werde dann schon auch hin und wieder gechallenged, natürlich, dass ich einfach merke, ja, ich muss schon einmal vielleicht irgendwo mal selber für mich die Argumentation mitdenken, und das, glaube ich, passt für mich so perfekt. Ich spüre auch, gerade jetzt, wo der Wind ein bisschen rauer geworden in meine Richtung von außen, gerade da sind wir einen Schritt weit auch bei den benannten Personen zusammengerückt, und eigentlich hat uns das so in der Führungsetage fast nur ein bisschen stärker zusammengeschweißt.
Ja, Alfreds, also 2017 gab es ja die Rückkehr des LASK in die Bundesliga und was sich seither getan hat, von der Platzierung waren die Oberösterreicher unter Anführungszeichen nur ein einziges Mal in der Qualifikationsgruppe mit dabei. Die Oberösterreicher verfügen über ein wirklich wunderbares Stadion, konnten sich immer wieder auch fürs internationale Geschäft qualifizieren. Und wie sehr ist dann auch für dich der Erfolg mit dem Namen Sigmund Gruber verbunden? Wie beeindruckend ist es für dich, was er dort aufgebaut hat?
Otto, da kannst du den Roland fragen, der ist der Versierter in dieser Angelegenheit. Ich kenne mich nur aus in Richtung Sport, nicht so sehr in der Beurteilung der Arbeit eines Präsidenten oder jetzt, wie es so schön heißt, CEO. Bitte, Roland, übernimm du.
Er legt Wert auf die Bezeichnung Geschäftsführer Sigmund Gruber und natürlich, wenn man sie jetzt die letzten Jahre herholt, das wäre utopisch gewesen, daran zu denken, dass der LASK eine fixe Größe in der Meistergruppe ist, dass der LASK ein Stadion hat bei einem sensationellen Standort auf der Kugel, dass der LASK regelmäßig international Gast ist. Also das wäre utopisch gewesen. Und dennoch ist es natürlich so, dass Fußball Tagesgeschäft ist, man tagesaktuell bewertet wird und Fans natürlich immer mehr wollen. Und das war ganz besonders spürbar zu Beginn dieser Situation. Und das war das, was ich eingangs gemeint habe, mit der LASK scheitert immer wieder an der Erwartungshaltung. Vielleicht weniger an der eigenen, aber der von außen und vielleicht der nicht kommunizierten, die man innen hat. Weil zu Beginn der dieser Saison wurde ja Trainer gewechselt von Didi Küper auf Thomas Sageda. Die Außenwahrnehmung war die, man macht es deshalb, Didi Kübauer wurde Dritter, weil man sich verbessern will in der Tabelle. Aber es hat in Wahrheit einen Paradigmenwechsel gegeben, was die Spielanlage betrifft, weg vom Ballbesitzfußball hin wieder zum Gegenpressing, zum schnelleren Spiel, weg vom Österreicher-Topf hin zu vielen jungen Legionären, die man entwickeln will. Und das braucht Zeit. Und das hat sich am Anfang halt keiner hingestellt und hat gesagt, wir verändern uns komplett. Das kann Zeit kosten, sondern man hat es im Grunde so unkommentiert stehen lassen, die Erwartungshaltung von außen. Und das ist halt das, wo man sich selbst ein Stück weit, denke ich, blockiert hat. Wenn man sich am Anfang hinstellt und sagt, wir verändern uns jetzt, bitte ein bisschen Geduld, dann klingt das ganz anders, als wenn man immer wieder unkommentiert das stehen lässt, dass man heuer vielleicht sogar einen Titel mitspielen kann. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was Sigmund Gruber da geleistet hat, das ist Wahnsinn. Das hätte vor 10 Jahren niemand gedacht.
Ja, war wirklich beziehungsweise ist beeindruckend. An dieser Stelle auch schöne Grüße an den Geschäftsführer des LASK. Und jetzt haben wir auch schon gehört, Geschäftsführersport Radovan Vujanovic. Wie dürfen wir uns da den Austausch vorstellen? Ist es dann so, dass der Trainer Thomas Sageda kommt und sagt, schau mal, da habe ich den und den und den Spieler oder such den dann Radovan Vujanovic aus und sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Ist ja immer auch sehr spannend, wie diese Kommunikation abläuft zwischen dem Cheftrainer und dem Geschäftsführersport. Was können und wollen Sie uns da verraten, Thomas Sageda?
Ja, da kann ich sehr offen und transparent sein. Also das ist ja grundsätzlich, ist sein Büro ja neben meinem hier in der Raiffeisen Arena. Das heißt, wir sehen uns ja zum Großteil fast täglich. Ich bin zumindest jeden Tag da. Es ist so, dass wir zwei Transferperioden mit zusammen jetzt erlebt haben, wobei auf die erste mein Einfluss jetzt aufgrund zeitlicher Möglichkeiten überschaubar war. Das muss man auch sagen. Das ist natürlich, wenn du als Trainer kommst, dass du dann auch abschätzen kannst, wer wie in deinem Spieler weiterhilft, beziehungsweise wer welche Rolle da einnehmen kann, das abzuschätzen von außen ist schwierig und wie gesagt, der Zeitfaktor ist da limitierend. Und das zweite Transferfenster, das wir jetzt gemeinsam erlebt haben, war das im Winter. Da hat es vorwiegend ja ein Ziel gegeben und das war einfach vor dem großen Kader, wo wir ja, auf gelistet zumindest fast über 30 Spieler gehabt haben, einfach einmal runterzukommen. Das heißt, es war eher an dem einmal zu arbeiten, dass wir der Spieler irgendwo die Möglichkeit geben, vielleicht sie woanders weiterzuentwickeln. Und und jetzt kommt im Sommer das nächste und da haben wir die ersten Gespräche. Da werde ich aber auch sehr ihm gegenüber sehr, sehr, sehr klar meine Vorstellungen artikulieren.
Ja, und dann haben Sie auch noch gesagt, technischer Direktor Andreas Wieland, der ist seit Anfang des Jahres zum LAFS zurückgekehrt in der Funktion als technischer Direktor. Da hat der eine oder andere auch gemeint, naja, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Außendarstellungsbild. Andi Wieland war zuvor Trainer beim LAFS, da wird jetzt der Druck dann auf Thomas Sageda wieder erhöht. Ich sehe schon, Sie lachen, das heißt, Sie sehen das alles völlig entspannt und da gibt es auch gute Kommunikation mit Andreas Wieland, dem technischen Direktor, oder liege ich da jetzt falsch?
Ja, also es ist so, dass, also wenn du das sagst, jeder Faktor, der da Druck aufbaut, da musst du mal schauen, was die USA sind eigentlich. Es ist tatsächlich so, mit Andi Wieland war ich ja über eine längere Zeit auch mal im Kontakt, das heißt, wie er in Bärschott war. Und er hat sich ja dann aus verschiedenen privaten Gründen dazu entschlossen, dass er nach Linz zurück zu uns kommen möchte. Er hat natürlich die Agenten, die sich jetzt nicht ganz oder die Agenten, die jetzt auch nicht nur mit unserem Betrieb, das heißt mit der ersten Mannschaft zu tun haben, sondern er ist ja auch vorwiegend in der Akademie, in der Weiterentwicklung auch in dem Bereich in dem Verein und zweiten Mannschaft tätig und die Verbindung natürlich zu uns. Ich kann bis zum heutigen Tag über diese Zusammenarbeit nur das Allerbeste sagen. Sowohl fachlich als auch menschlich.
Ja. Roland, wie siehst du den LASK da aufgestellt? Jetzt haben wir schon über die ganzen Personen gesprochen, die Entscheidungsträger der LASK, was das betrifft, absolut top deiner Meinung nach, auch was dann so die Durchgängigkeit betrifft. Da gibt es eben dann den technischen Direktor und so weiter und so fort. Also der LASK ist da deiner Meinung nach gut aufgestellt?
Ja, das wird sich weisen. Das ist ja dann im Grunde messbar mit dem, was tatsächlich aus dem eigenen Nachwuchs, von den eigenen Amateuren durchkommt, die viel zitierte Durchlässigkeit. Das ist aber tatsächlich ein Faktor der Dauer. Der LASK hat noch nicht so lang die Akademie gespielt mit den Amateuren in der Regionalliga. Da ist der Sprung natürlich auch ein großer dann zu den Profis rauf. Das, was jetzt im Grunde im letzten Sommer und im letzten Winter dazugekommen ist, stammt jetzt nicht aus der eigenen Kaderschmiede. Also von daher wird es die Zukunft weisen, wie weit man da gut arbeitet. Und weil der Thomas vorher die Wintertransferzeit angesprochen hat, zum Beispiel, da hätte ich ganz klar einen Stürmer gesehen, den man da vielleicht zum Robert Schulen oder zustellen kann, einen Gestandenen, wo man sich jetzt verlassen kann, dass der seine Tore macht. Da denke ich, wäre vielleicht ein bisschen mehr drinnen gewesen. Dann hat man Walom Berisha geholt. Der passt auch nicht ganz zur Strategie eigentlich, dass man sagt, man holt junge Spieler, die man entwickelt. Hat auch lange nicht gespielt. Das sind alles so Geduldsdinge. Ja, auch Walom Berisha, der zweifelsohne seine Qualität hat, braucht dann natürlich Zeit. Der hat lange nicht gespielt, bis er zum LASK gekommen ist. Und insofern auch da wieder Geduld. Und die Zukunft wird weisen, wer da von unten rauf stoßen kann.
Ja, ganz kurz noch, ich glaube, Thomas, wollen Sie da noch kurz drauf eingehen zu der Personalie Walom Berisha? Und ich denke mir, ja, einen Robert Schulte hätten alle gerne verpflichtet, aber solche Spieler sind halt dann auch nicht gerade billig auf dem Transfermarkt zu finden und es gibt nicht so viele davon, oder?
Na stimmt. Erstens, Roli, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber der Internetverbindung hat leider zu dem, was du inhaltlich gut gesagt hast, dazu geführt, dass du ausgeschaut hast, wie ungefähr das Foto beim Alfred hinten im Hintergrund. Also zumindest bei mir.
Ein Gustav Klimt-Bild bei Alfred, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, nein, ich glaube, da sind wir uns ja einig. Also das war natürlich im Winter, wie du sagst, in der Offensive schon auch irgendwo unser Ziel. War nicht möglich und ist dann so, dass beim Walom Berisha irgendwo eine zweite Überlegung beim Geschäftsführer Sport dabei war, nämlich auch, dass er natürlich auch in der Mannschaft eine gewisse Führungspersönlichkeit dazu nehmen wollte, weil wir irgendwo auf den Punkt gekommen sind, dass wir das brauchen. Und das muss ich sagen, hat der Walom bisher ja auch in der Kabine ganz, ganz gut gemacht und dass er an seinem ja, leichten Defiziten noch arbeiten muss, das glaube ich, haben jetzt auch alle gesehen. Wobei, jetzt da, das muss ich auch sagen, er grundsätzlich spielen hätte können gegen Klagenfurt, er aber nicht gespielt hat aus längerer Sicht her, sondern weil er sich beim Nationalteam am Dienstag gegen Ungarn verletzt hat.
Am Rücken, glaube ich, aber da ein bisschen was gezwickt, deswegen war er nicht bei vollen Kräften, wurde dann, glaube ich, gegen Ende noch eingewechselt. Alfred, um das vielleicht abzuschließen, Qualität, Anspruch, Zielsetzung, der LASK für dich auf Rang 3 derzeit genau richtig aufgehoben, beziehungsweise wie schwierig wird es denn noch, diesen Platz zu halten, dahinter Rapid nur mit einem Punkt Rückstand?
Naja, nach oben ist viel möglich. Sollte man jetzt am Wochenende gegen Sturm gewinnen, könnte sogar Platz 2 noch ins Visier gelangen. Andererseits wieder nach unten ist auch viel möglich. Du hast es erwähnt, Rapid. Und falls es einen Sieger gibt bei Klagenfurt-Hartberg, werden sich da wieder die heranschieben. Daher, ich halte es wieder, Thomas, jetzt ein Ziel auszurufen, Platz 3. Das wäre jetzt verkehrt.
Ja, dann wollen wir es dabei belassen, möchte aber auch noch gegen Ende des heutigen Podcasts über die bisherige Trainerstationen von Thomas Sageda sprechen. Da war wirklich einiges dabei. Also zu Beginn ihrer Trainerkarriere waren sie ja in der Salzburger Jugendabteilung tätig, danach Co-Trainer auch bei der AKU 18 beim FC Liefering. Dazwischen Ried haben wir gehört und Oliver Glasner, dazu auch unter Thomas Weißenböck als Co-Trainer, Edi Stör, Michael Angerschmidt, der unvergessene Paul Kludowatz, auch wenn es nicht allzu lange der Fall war, Helgi Kollwitzen. Sie lachen schon. Von wem haben Sie das meiste mitgenommen? Was war für Sie auch die spannendste Zeit? Ich denke da vor allem Oliver Glasner, VfL Wolfsburg und dann auch noch die Qualifikation für die Champions League. Was waren da so für Sie die herausragenden Sachen, die Sie mitgenommen haben?
Es war, muss ich echt sagen, in jedem Abschnitt so anstrengend das dann auch oft war, wenn man selber wo Trainer ist oder war. Fredl, du weißt es ja noch, also du warst bei der Wiener, ich war bei Blau-Weiß, damals, da war ja auch, nicht immer, da waren auch Mannschaften dabei, die spielerische Entwicklung so funktioniert hat, wie man sich das dann vorstellt. Es war überall richtig gut. Also vor allem im Nachhinein, da gibt's auch ein Sprichwort, die Erinnerung hängt sich Diamanten um. Gerade da erinnert ich mich an viel so Schmankerl, der Rode, wir haben die eine oder andere Geschichte, auch bin ich die Stör da in der Google damals noch erleben dürfen. Es waren gute, schlechte, lustige. Ich kann da auch ein paar so mal erzählen, wenn ich mal die Zeit dafür habe.
Na jetzt wäre zumindest eine können Sie erzählen. Eine Geschichte.
Das ist jetzt auch nicht zu meiner sportlichen Situation.
Da muss ich sagen, die Busabfahrt, das Beste bringen.
Nein, es waren gute und es waren so viele lehrreiche Momente dabei, wie gesagt, fachlich, wo man was mitnehmen hat können. Wie siehst du die Trainer? Ich kann es nochmal sagen, einer von meinen größten, auch bis heute, Vorbilder würde ich gar nicht sagen, aber wo ich immer wieder hingeschaut habe, wo ich auch manchmal beeindruckt war, war der Oliver Glasner. Ich war nicht beeindruckt, weil er von dem, wie er, von der Spielidee, weil das war jetzt nichts Neues für uns oder nichts Neues, was jetzt aus Salzburg gekommen ist. Aber wie er zum Beispiel in dem ersten Jahr, wie ich es gesagt habe, in Ried umgegangen bin, ist mit der Situation, jetzt musst du mal schaffen, dass du heute Jahr medial jeden Tag bombardiert wirst, plus dem, dass Fans bei dir im Garten daheim stehen und deine Familie und deine Kinder darunter leiden, das musst du mal als Mensch stemmen. Und da habe ich einen riesen Respekt vor ihm, zu dem, dass er das geschafft hat, sportlich sich weiterentwickeln über Jahre. Und das ist mein Ziel auch, weil ich bin auch erst im ersten Jahr als Cheftrainer und mache genug Fehler. Das weiß ich auch, weiß ich selber und gesagt wird es mir nebenbei auch noch. Und wie er sich weiterentwickelt hat und jetzt ist er auf der Insel, gestern ein Spiel gehabt und macht einen super Job und das gibt dir genauso viel Kraft wie gesagt der Edi Stör, wo du manchmal das Gefühl gehabt hast, ja, so würde ich es halt niemals machen. Oder Paul Kludowatz, der mit seinem Co-Trainer Gerhard Schweizer ein komplett anderes Spiel gespielt hat, wo der Pauli der, ich will es gar nicht sagen, aber der wie der Vater war von den Spielern und der Gerhard halt als Co-Trainer sehr dominant war und eigentlich das ganze Tagesgeschäft gemacht hat. Du kannst von jedem was mitnehmen und eigentlich sind die meisten Geschichten, weil es Gott sei Dank nur um Fußball geht, auch gut, auch wenn es einmal schlecht gelaufen ist.
Ja, Alfred, du wurdest jetzt auch schon erwähnt, Zeit auch bei Blau-Weiß-Linz bei der Vienna. Welche Geschichten würden dir jetzt noch einfallen? Vielleicht so als kleines Schmankerl, jetzt abgesehen davon, dass Edi Stör da die Busabfahrt verpasst hat. Aber da warst du ja nicht dabei.
Naja, zum einen, was die Vienna betrifft, wir haben überhaupt nicht auf Entwicklung gesetzt, sondern den modernen Brechstangenfußball
ausgearbeitet. Ja, wie war das damals?
Die Antithese von Barcelona. Die Antithese und ist zwar ein minimal, um auf den Roland zurückzukommen, minimale Struktur gewesen, aber so kein Chaos. Und zum anderen, ich habe auch mit Rashid Rahimov gearbeitet bei der Admira. Abfahrt zu einem Spiel 9 Uhr. Wer ist nicht da? Rashid Rahimov. Eine Minute nach 9 sage ich zum Chauffeur, fahr mal. In dem Moment kommt der Wagen. Wir fahren trotzdem weiter, weil niemand steht über dem Gesetz.
Ja, und niemand steht über dem Verein und über der Mannschaft. Aber Thomas, weil Sie gesagt haben, Oliver Glasner gestern auswärts mit Crystal Palace bei Bonn ist verloren, 0-1. Inwiefern gibt's da noch die eine oder andere Nachricht, Telefonate, längere Gespräche? Wie findet hier der Austausch aus der Stadt mit Oliver Glasner?
Und Telefonate mehr. Gesehen haben wir uns jetzt, seitdem wir dort ist, einmal, wo wir wohnen noch nicht so weit auseinander und wo wir uns eigentlich kurz einmal auf einen Café getroffen haben und einfach eine halbe Stunde gequatscht haben. Aber ja, Telefonate viele. Das dürfte ihm gut gefallen. Ich glaube auch, mit dem Trainerteam, das er mitnehmen hat können, ist er recht zufrieden. Und ja, ist natürlich ein großer Traum von ihm in Erfüllung gegangen.
Ja, aber wären Sie da auch gern dabei gewesen im Trainerteam, frage ich jetzt ganz frech, oder sagen Sie, nein, also ich bin jetzt, ich meine, bei Blau-Weiß Linz waren Sie auch als Cheftrainer tätig, jetzt haben Sie gesagt, in der Bundesliga, Ihr erster Verein, wo Sie als Cheftrainer arbeiten können dürfen, ist es dann trotzdem etwas, wo Sie sagen, nein, also das ist jetzt ganz klar, ich gehe meinen Weg und das Thema Co-Trainer hat sich erledigt?
Das würde ich gar nicht sagen. Wenn mich der Alfred einmal fragen wird, würde ich überlegen, das ist
wichtig. Oh, das wäre spannend. Aber Alfred. Aber der, wie sieht's aus mit Angeboten? Nein, bitte, Thomas.
Es war ja so, dass neben dem LASK und Gott sei Dank ist es so, dass ja im Fußball immer wieder, wenn sich eine Tür schließt, eine auftut und schon andere Möglichkeiten auch gegeben hat, auch jetzt unter der Saison mich zu verändern, in Richtung auf Sommer. Ich aber jetzt aus mehreren Gründen ja beim LASK bin. Also zum ersten Mal, weil es mir da gefällt, weil ich was perspektivisch sehe, weil ich mich sportlich weiterentwickeln kann, weil ich das machen kann, was mir am liebsten ist. Und da war ja ein paar Schritte davor notwendig, wie zum Beispiel die Rückkehr vom Ole nach Liefering, den Schritt zurück in die Akademie, um die Pro-Lizenz zu machen. Und jetzt bin ich eigentlich dort und fühle mich da eigentlich sehr wohl. Wie lange du beim Trainer beim Verein sein kannst, hast du leider nicht nur als Trainer selber in der Hand, sondern da gibt es ja andere Faktoren, die auch mit einspielen. Und solange ich hier bin, möchte ich hier einfach einen guten Job machen und mir jeden Tag am Abend in den Spiegel schauen können.
Ja, Roland, Kontinuität ist ja auch immer so ein Stichwort im modernen Fußball. Ist der Lars gut beraten damit? Jetzt abgesehen davon, wenn es am Ende dann Rang 5 wird, glaubst du, gibt es dann die großen Diskussionen rund um Thomas Sageda? Wobei, dann könnte man sich ja auch noch für das internationale Geschäft über das Playoff in der Bundesliga qualifizieren. Wie siehst du dann die ganzen Diskussionen? Wird es dann am Ende doch nur darüber entschieden werden, ob es Rang 3 wird und ergebnistechnisch, oder wird es dann doch auch anders bewertet werden?
Wird sich Otto darüber entscheiden, ist man international dabei oder nicht? Das war die Zielsetzung. Am Ende ist es so einfach, dass Fußball Ergebnissport ist, dass Fußball ein Sport der erreichten Ziele ist. Und wird dieses Ziel international nicht erreicht, dann gibt es ganz sicher Diskussionen, das ist klar.
Ja, Diskussionen gibt es im Fußball immer. Alfred, dich frage ich gar nicht, welchen Platz am Ende der Saison der LASK belegt, denn wenn du jetzt dann sagst Dritter, dann ist das oft genau das Gegenteil und das wäre dann nicht so gut für Thomas Sageda. Aber ich frage den Trainer einfach, was wird es am Ende? Welcher Rang?
Ja, die Frage, die ist jetzt nur anders formuliert, als man das am Anfang gestellt hast.
Genau, zum Abschluss habe ich mir gedacht.
Ich werde mich auf das nicht einlassen, weil das nichts bringt. Das haben wir jetzt zweimal gespielt, das Spiel. Ich kann mich noch erinnern an sogar einen eigenproduzierten Video, wo Spieler von uns dazu philosophiert haben, wie es mit der Schalen herumlaufen. Nein, ich mache das nicht. Ich mache es nicht. Ja. Ich will, dass wir ordentlich Gas geben, dass wir gut spielen, dass wir heute, die Mannschaft ist jetzt schon da, dass wir gut trainieren, dass wir Sturm Graz, die über uns stehen, Salzburg, die über uns stehen, so gut es geht, fordern, dass wir gegen die Spiele, wo ich der Meinung bin, wo wir drüber stehen sollten, das ist Hartberg zweimal und Klagenfurt, dass wir diese Spiele ja bestmöglich bestreiten, wenn es geht, gewinnen und sage ich mal, Rapid ist, haben wir jetzt eh dreimal gehabt, das Spiel auf Augenhöhe, wo wir dreimal X gespielt haben. Ja, und je besser wir dann abschneiden, desto weiter wirst du vorn sein und je schlechter, desto weiter wirst du unten sein.
Ja, dann akzeptieren wir das natürlich auch so. Und als Journalist muss ich das natürlich probieren und die Frage abschließend stellen. Aber dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran bei unserem heutigen Gast Thomas Sageda. War wirklich unglaublich interessant, spannend. Wir hätten wahrscheinlich jetzt noch ein, zwei Stunden weiter diskutieren können. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein und alles Gute natürlich an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas Sageda. Danke. Ja, und vielen Dank auch, Alfred. Ich habe wieder sehr viel gelernt. War sehr, sehr spannend. Vielen Dank an dich. Ich nehme an.
Aber eines musst du noch lernen, Otto, ja. Den Unterschied zwischen Genauigkeit und Präzision. Ja. Wenn du immer sagst, wenn ich etwas tippe, dann ist genau das Gegenteil. Dann muss ich das kurz aufklären. Genauigkeit wäre, wenn jeder Tipp richtig ist. Präzise ist allerdings auch, wenn man jeden Tipp falsch hat. Das ist eine Präzision. Da kannst du reich werden draus. Und viele Freunde tun das mittlerweile.
Du meinst, sie tippen einfach immer das Ergebnis von dem, was ja, du richtig sagst, und werden dadurch reich. Ja, ich traue mich das. Das
ist meine Ungenauigkeit, aber ich erhebe die Präzision zu einem Monstrum.
Also, ich würde dich nie kritisieren, Alfred, das ist alles sehr liebevoll gemeint. Danke an dieser Stelle, dass du es auch noch aufgeklärt hast. Und vielen Dank natürlich auch an Roland fürs heutige Dabeisein. Auch da waren sehr spannende Einblicke und Sachen mit dabei. Also, vielen Dank an die Runde. Schön war's.
Vielen Dank an euch und bitte kein Trainerteam, sag jeder Data, weil das müsste der Akademiker-Truppe sein. Alle anderen werden überfordert. Danke.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. Am Freitag steht die 25. Runde der Admiral Bundesliga an. Den Auftakt gibt's mit Altach gegen die WSG Tirol. Am Samstag folgen die beiden weiteren Begegnungen aus der Qualifikationsgruppe. Und am Sonntag gibt es ab 14.30 Uhr Sturm gegen den LASK und Klagenfurt gegen Hartberg. Um 17 Uhr empfängt der österreichische Serienmeister der FC Red Bull Salzburg den SK Rapid. Dazu gibt es am Samstag die Spiele aus der deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende über Spitzenfußball aus der Premier League. Und damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.